Genau. Gottes Segen euch. Guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute wieder mit euch im Epheserbrief weiterzumachen. Das ist ja jetzt schon eine ganze Zeit her, als wir die ersten drei Kapitel und damit den ersten Teil des Epheserbriefs abgeschlossen haben. Und in diesen ersten drei Kapiteln ist Paulus ja eingegangen, eigentlich auf, man könnte sagen, theoretische Grundlagen des Glaubens. Paulus hat diesen Brief ja für Menschen geschrieben, die eben nicht aus dem Volk Israel kamen. Und er schult sie in diesem Epheserbrief im Verständnis über sich selbst, in ihrer Beziehung zu Gott und aber auch in ihrem Glauben an Gott. Und dabei ist er dann eingegangen auf Gottes Rettungsplan zum Beispiel. Es ging um Gottes Idee, auch der Gemeinde. Und es ging auch um die Identität eines jeden Christen, auch um unsere Identität. Wer waren wir eigentlich, bevor wir Christen geworden sind? Und was ist jetzt unsere neue Identität als Christen, als Söhne und Töchter Gottes? Und Paulus hat deutlich gemacht, was unsere Beziehung in dieser neuen Stellung zu unserem Gott ausmachen sollte. Und heute werden wir in das vierte Kapitel einsteigen, in diesen zweiten Teil des Epheserbriefs. Und hier geht es jetzt ganz konkret um die Praxis. Und Paulus geht in den Versen 1 bis 16 auf vier konkrete und ganz praktische Fragen ein. Die erste Frage ist, was gehört eigentlich zu einem würdigen Leben als Christ? Ganz praktisch, wie sollte ich leben? Wie sollte mein Leben aussehen? Welchen Charakter sollte mich auszeichnen, wenn ich Christ geworden bin? Die zweite Frage ist, was ist wichtig für die Einheit der Gemeinde? Und das ist so eine wichtige Frage auch für uns und auch für unsere Gemeinde heute. Und die dritte Frage ist, was sollte eine lebendige Gemeinde ausmachen? Was für eine Struktur sollte eine Gemeinde haben? Wir werden hier auf Geistesgaben eingehen, auch auf Leitungsgaben einer Gemeinde. Und dann am Ende ganz zentral wichtig die Frage, was ist das Ziel Gottes für Gemeinde? Was ist das Ziel Gottes für unsere Gemeinde? Und bevor wir uns das im Detail anschauen, möchte ich ganz gerne nochmal mit uns beten. Herr Vater, wir wollen dir danken für diesen Morgen. Wir wollen dir danken, dass du hier bist und wollen dich bitten, auch wieder für Hunger nach deinem Wort. Wir wollen dich bitten, dass du uns dein Wort auftust, dass wir es verstehen können, dass du zu uns redest heute Morgen. Amen. Ja, wir lesen Kapitel 4, Vers 1. So ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Paulus fängt dieses Kapitel an mit dem kleinen Wort so. Und er macht damit eigentlich klar, dass jetzt ein neuer Gedanke kommt. Und Paulus bezeichnet sich hier wieder, wir haben das im letzten Kapitel schon gesehen, als der Gebundene im Herrn, also als Gefangener von Jesus. Und das ist ja eigentlich sehr interessant, weil das zeigt, was er für eine Einstellung zu seiner Situation hatte. Er war eben nicht Gefangener von Rom oder Gefangener von Kaiser Nero, sondern er war Gebundener oder Gefangener von Jesus. Er hat seine Situation akzeptiert als den Plan, den Jesus, den Gott mit ihm hatte. Und mit diesem ersten Vers macht Paulus jetzt klar, dass jetzt nach der Theorie jetzt es um das praktische Leben geht. Wie lebe ich richtig als Christ nach der Berufung Gottes, so wie er das hier beschreibt, nach der Identität jetzt als Sohn oder als Tochter Gottes? Und Paulus benutzt hier die Formulierung, und eigentlich ist das eher eine Metapher, würdig zu wandeln. Und wir finden diese Formulierung sehr oft bei Paulus. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen, was genau heißt das eigentlich. Und vielleicht kann man diese Metapher mit einer alten Waage erklären. Hier geht es darum, mit Gewichten auf beiden Seiten ja diese Waage irgendwie auszubalancieren. Und beim würdigen Wandel liegt auf der einen Seite der ganze Reichtum. Alles, was wir von Gott bekommen haben. Sein Sohn, sein ganzer Rettungsplan. Und das ist das, was wir haben. Das ist unsere Stellung als Kinder des Königs. Und auf der anderen Seite ist es jetzt wichtig, darauf zu achten, dass unser Leben eben auch zu dieser Stellung passt. Zu diesem Reichtum, den Gott uns gegeben hat. Dass unser Leben mit unserer Identität in Balance ist. also übereinstimmt. So soll unser Leben sein, im Einklang zu unserer Identität oder zu unserer Berufung. Und was dabei ganz wichtig ist, ist, dass wir uns das immer klar machen, dass wir nicht würdig wandeln, damit Gott uns liebt. Gott sei Dank ist das nicht so, das würden wir gar nicht schaffen. Denn die Grundmotivation Gottes ist immer Gnade. Wir müssen nichts verdienen. Also nicht damit er uns liebt, sollen wir würdig wandeln, sondern weil er uns liebt. Es geht um Dankbarkeit, es geht um Liebe. Es geht nicht darum, irgendwas zu verdienen. Ein würdiges Leben als Christ ist ein Leben im Einklang mit unserer neuen Identität, mit unserer Berufung als Söhne und Töchter Gottes. Und in den Versen 2 und 3 macht Paulus jetzt klar, wie so ein würdiges Leben als Christ konkret aussieht. Und er schreibt hier in Vers 2 und 3, indem ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragt und eifrig bemüht seid, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Paulus nennt hier konkrete Merkmale für einen würdigen Wandel, für ein Leben, was unserer Identität als Kinder Gottes entspricht. Und was uns hier sofort auffällt, ist, dass diese Begriffe Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe, dass das Begriffe sind, bei denen es um Beziehung geht. Klar kann ich auch demütig für mich alleine sein und sanftmütig mit mir selbst umgehen und mich selbst lieben, aber darum geht es nicht. Mein Leben als Christ ist immer ein Leben in Gemeinschaft. Ein würdiges Leben zeigt sich immer an meinem Umgang mit meinen Mitmenschen, auch mit meinen Geschwistern. Und das erste Merkmal von so einem würdigen Leben als Christ ist die Demut. Und ich fand es total interessant, dass dieser Begriff in vorchristlicher Zeit immer ein negativ belegter Begriff war. Wenn die Griechen von Demut gesprochen haben, dann meinten sie wörtlich damit, niedrig gesinnt zu sein. Also im Prinzip nichts wert zu sein, nichts aus sich zu machen, nichts von sich selbst zu halten. Und das war im griechischen Kulturkreis was Negatives. Sklaven waren niedrig gesinnt und waren Menschen, die nichts galten. In der griechischen Kultur war es wichtig, einen Namen zu haben, jemand zu sein, intelligente Dinge zu sagen, für die andere mich gefeiert haben. Und sehr wahrscheinlich haben erst Christen wie Paulus den Sinn von diesem Wort in so eine positive Bedeutung umgeprägt. Demut bedeutet jetzt, glücklich und zufrieden zu sein, auch wenn nicht ich im Mittelpunkt stehe. Auf Anerkennung zu verzichten und bereit zu sein, mein eigenes Ego irgendwie zurückzustellen, mich zurückzunehmen für den anderen, dem anderen den Vortritt zu lassen. Und in diese Richtung geht auch der zweite Begriff, den Paulus hier gebraucht, nämlich Sanftmut. Hierbei geht es um einen freundlichen Umgang mit anderen, besonders vielleicht auch mit Menschen, die schwierig sind. Auch vielleicht mit schwierigen Geschwistern, mit denen ich nicht so auf einer Wellenlänge bin. In Auseinandersetzungen mit anderen zeigt sich Sanftmut, wenn ich zum Beispiel diskutieren kann, ohne heftig zu werden. Ohne die Geduld zu verlieren. Das ist Sanftmut. Und dann spricht Paulus noch die Langmut an. Langmut ist eine Eigenschaft, die eben auch häufig für Gott selbst gebraucht wird, bedeutet so viel wie langsam zum Zorn zu sein. Wir würden das wahrscheinlich mit Geduld übersetzen. Geduldig zu sein. Auch wenn mir eine Situation irgendwie unangenehm ist, mich was extrem stört oder wieder irgendwas länger dauert, als ich das eingeplant habe oder Dinge einfach nicht so laufen, wie ich das vorgesehen habe, eben dann nicht sauer zu werden. Und die Geduld zu verlieren, sondern freundlich auszuhalten, abzuwarten, vielleicht auch abzuwarten, was Gott jetzt tun will aus dieser veränderten Situation, über die ich die Kontrolle verloren habe. Das ist Langmut. Und so formuliert es Paulus ja hier dann zusammenfassend auch in Vers 2, einander in Liebe ertragen. Das ist ja eine interessante Formulierung. Und das ist aber genau der Weg, den Jesus gegangen ist. Das ist der Jesusweg. So hat Jesus in dieser Welt gelebt und damit ist er auch unser größtes Vorbild geworden, auch für unseren Umgang miteinander hier in der Gemeinde. Und wir erleben ja viele Situationen in unserem Alltag mit Menschen, die einen mehr, die anderen weniger, und auch mit Geschwistern in der Gemeinde. Und wir sollten unser Verhalten immer an diesen Begriffen messen. Wie reagieren wir in schwierigen Situationen? Da zeigt sich mein wahrer Charakter. In Situationen, die mich herausfordern. Wie gehen wir mit Menschen um in unserem Alltag? Gerade dann und auch in der Gemeinde mit Geschwistern. Und wenn wir so leben, wie Paulus das hier schreibt, dann bewahren wir das, was Paulus jetzt in Vers 3 die Einheit des Geistes nennt. Und diese Einheit, das ist was, was wir nicht selbst gemacht haben, sondern was Gott gemacht hat, weil wir Teil seiner Familie sind, sind wir mit allen Geschwistern durch dieses unsichtbare Band verbunden. Und da ist es dann auch nicht wichtig, aus welcher Nationalität ich komme oder aus welcher gesellschaftlichen Schicht oder welchen kulturellen Hintergrund wir haben. Wir haben das letzte Woche Sonntag gesehen. Wir sind als Christen verbunden weltweit durch diese Einheit. Und Jesus verbindet uns. Und das kann nur Jesus. Und wir sollen durch unser Verhalten und durch unseren Umgang miteinander dafür sorgen, dass diese Einheit auch bewahrt bleibt. Und zwar, indem wir Frieden miteinander halten. Und das ist nicht immer einfach. Und gerade wenn wir mit Menschen arbeiten, auch unterschiedliche Meinungen haben, die da aufeinandertreffen, dann ist das schon mal eine Herausforderung. Und das wusste Paulus auch. Und deshalb schreibt er das hier. Und unser Weg dahin kann eigentlich nur der sein, dass wir ganz nah an Jesus bleiben. Ich habe mal den Satz gelesen, und ich bin mir sicher, dass da was dran ist. Spaltungen in der Gemeinde fangen nie mit denen an, die voller Liebe zum Erlöser sind. Das ist ein Satz, über den man nachdenken sollte. Das heißt natürlich nicht, dass wir alle immer einer Meinung sein müssen, auch in geistlichen Fragen. Aber wir sollten in Liebe Wege finden, diese Unstimmigkeiten zu überwinden. Das zeichnet Christen aus. Und Paulus beschreibt jetzt in den Versen 4 bis 6 wichtige Punkte, die uns als Christen miteinander verbinden, in dieser Einheit der Gemeinde, sozusagen ein gemeinsamer Nenner aller Gemeinden dieser Welt. Und das ist die zweite Frage für heute. Was ist wichtig für diese Einheit der Gemeinde? Und er schreibt ab Vers 4, ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen und durch alle und in euch allen. Paulus benutzt hier 7-mal das Wort ein. Und das macht er ja nicht unbewusst, sondern er betont damit, dass diese Punkte, die er hier nennt, zentral wichtig sind, fundamental sind, weil sie die Einheit aller Gläubigen ausmachen sollen. Und das war wichtig in dieser Zeit, als die zum Glauben gekommenen Juden angefangen haben, Dinge von Heidenchristen einzufordern, wie zum Beispiel die Beschneidung oder das Einhalten bestimmter Gesetze. Und Paulus möchte damit aufräumen, indem er diese Punkte formuliert als den wirklich gemeinsamen Kanon der Gemeinden. Worauf kommt es an? Und er macht damit klar, was das gemeinsame Fundament der Einheit aller Christen ist. Und auch für uns heute ist das wichtig. Einmal natürlich, um für uns auch als Gemeinde so eine Bestandsaufnahme zu machen. Wo stehen wir eigentlich? Sind diese Punkte uns noch wichtig? Sind das Punkte, die bei uns in der Gemeinde erfüllt sind? Aber auch für Fragen, zum Beispiel, wenn es um die Zusammenarbeit mit anderen Glaubensgemeinschaften, anderen Kirchen geht, dann sollten wir diesen Maßstab, den Paulus hier nennt, auch da anlegen und prüfen, ob der da auch eingehalten wird. Weil ohne dieses gemeinsame Fundament kann die Einheit, die Paulus hier betont, nicht gegeben sein. Und wir müssen dann mutig genug sein, das dann auch so zu bezeugen. Und jetzt ist natürlich spannend zu gucken, was sind das genau für Punkte? Er schreibt zuerst von einem Leib und einem Geist. Die Gemeinde wird ja an vielen Stellen auch als der Leib Christi bezeichnet. Und dieser Leib wird seit Pfingsten eben durch den Heiligen Geist zusammengehalten, deshalb auch ein Geist. Und das sind Merkmale, die uns auch unterscheiden, zum Beispiel von weltlichen Vereinen. Ja, solche Vereine entstehen ja durch menschliche Ideen, durch menschliche Initiativen, werden zusammengehalten irgendwie von gemeinsamen Interessen. Die Gemeinde Gottes ist Gottes Idee. Dieser eine Leib mit Jesus als dem Haupt und wir sind verbunden durch den Heiligen Geist, der uns Wegweiser ist in unserem Leben. Das ist Gemeinde. Und dann nennt Paulus als nächsten Punkt eine Hoffnung. Als Teil der Gemeinde und dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, haben wir eine gemeinsame Hoffnung. Und zwar ist hier die Hoffnung auf unser ewiges Erbe gemeint, auf das ewige Leben, der Himmel. Uns verbindet diese Perspektive auf die Ewigkeit. Und wir müssen uns das immer wieder auch selbst fragen, ist das auch noch meine Perspektive? Wie oft denke ich an den Himmel? John Newton, dieser berühmte Autor von dem Lied Amazing Grace, hat mal von sich selbst gesagt, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ich bin nur noch auf der Durchreise durch diese Welt. Das war seine Lebenseinstellung. Und da müssen wir uns fragen, welchen Stellenwert hat die Welt eigentlich in meinem Herzen? Und welchen Platz hat unsere Hoffnung auf die Ewigkeit eigentlich bei uns? Und dann schreibt Paulus von einem Herrn. Dieser eine Herr ist Jesus. Und der unterscheidet uns von allen anderen Religionen und Glaubensgemeinschaften dieser Welt. Wir glauben an den einen Jesus als den Messias, als den Sohn Gottes. Und niemals können wir deshalb geistliche Gemeinschaft mit Menschen haben, die Jesus in dieser Form ablehnen oder nicht anerkennen oder Jesus zu einem Propheten degradieren und ihn nicht in der Einigkeit mit dem Vater und dem Heiligen Geist sehen. Und das ist ein Punkt, mit dem man sich zwangsläufig immer mit Muslimen überwirft. Jesus ist nicht nur ein Prophet von vielen, sondern Jesus ist der eine Herr, der Sohn Gottes. Und danach schreibt Paulus von dem einen Glauben. Und hier schreibt er von der Lehre, von dem Wort Gottes, was uns durch die Bibel überliefert ist. All diese Dinge machen ja unseren Glauben aus. Und jeder Glaube, der von Gottes Wort abweicht, kann für uns als Christen nicht in Frage kommen. Die Bibel ist der Maßstab unseres Glaubens und muss auch der Maßstab unseres Lebens als Christen sein. Und wo die Bibel nicht mehr als das Wort Gottes gesehen wird, wo man nachlässig auch mit biblischen Inhalten umgeht, wo man Dinge umdeutet, damit sie in irgendeiner Weise in diese Welt passen, in diese Zeit passen oder vielleicht auch zu meinem Leben passen. Oder man bewusst Inhalte umschreibt, wie manche Sekten das tun. Oder wo auch andere Bücher als Maßstab wichtiger werden als die Bibel. Überall da gibt es für uns keine Einheit. Hier kann keine Gemeinde Gottes sein, so hart wie das klingt. Und wir müssen uns das auch persönlich fragen, wo gibt es in meinem Leben Dinge, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen? Wo sind wir abgewichen? Wo haben wir vielleicht die Bibel uns so zurechtgebogen, dass sie zu meinem Leben passt und sich, ja, die Dinge, dass ich die Dinge machen kann, die ich vielleicht will, ohne da genau hinzuschauen, was die Bibel dazu sagt? Und wir als Gemeinde, als Leib Christi, haben da auch eine Verantwortung. Eben nicht wegzugucken, wenn wir bei unseren Geschwistern sowas sehen, sondern wir sollten das ansprechen in Liebe. Auch wenn das vielleicht schwerfällt und auch wenn das vielleicht bedeuten kann, dass Menschen sich abwenden. Aber in so vielen Stellen des Neuen Testaments werden wir dazu aufgerufen, in Liebe zu ermahnen. Hebräer 3, Vers 13 steht sogar, ermahnt einander vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit keiner von euch verhärtet wird durch den Betrug der Sünde. Wir sollen aufeinander achten. Wir sollen aufeinander aufpassen. Die Welt zieht stark an jedem Einzelnen von uns. Das merken wir selbst persönlich. Und wir als Geschwister, als ein Leib, müssen uns gegenseitig unterstützen in unserem Leben. Und das ist so wichtig, weil es auch darum geht, unser Zeugnis vor dieser Welt und diese Einheit mit der weltweiten Gemeinde zu bewahren. Und es geht auch darum, die Lehre des Wortes Gottes nicht zu verfälschen, indem wir hier in der Gemeinde Gottes Dinge leben, die falsch sind. Und ein Teil von dieser biblischen Lehre ist dann die Taufe, die Paulus hier anspricht als nächstes. Und die Taufe ist ein Beispiel für einen wichtigen Teil dieser Einheit der Gemeinde. Die Taufe mit Wasser ist das sichtbare Zeichen für ein gemeinsames Wirken von Gott in jedem Gläubigen. Und das sollten wir ernst nehmen. Und es sollte uns wichtig sein, dass wir unsere Bekehrung durch die Taufe vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt auch öffentlich bestätigen. Und zwar dann, wenn wir bewusst Christen geworden sind. Und vielleicht hast du das bisher versäumt, das auf diese Art und Weise deutlich zu machen. Dann kann ich dich nur dazu ermutigen, mach das sichtbar, dass du Kind Gottes bist. Und folg dem, was die Bibel sagt an dieser Stelle. Und Paulus beendet diese Aufstellung über die Einheit der Gemeinde mit dem einen Gott und Vater. Und er steht über allem. Unser Gott ist der Schöpfer. Unser Gott ist der Ursprung unserer Errettung. Und unser Gott ist auch der Ursprung der Gemeinde und der Gründer dieser Einheit von allen Gläubigen. In Jesaja Kapitel 43 bezeugt Gott das selbst ganz klar und sagt, vor mir ist kein Gott gebildet worden und nach mir wird es keinen geben. Es gibt nur diesen einen Gott. Er allein ist der eine, an den wir glauben, unser Vater. Ein Leib und Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe und ein Gott und Vater. Und ich liebe Paulus für diese Aufstellung. Die ist so klar und so fundamental wichtig. Und mit diesen Punkten definiert Paulus die Einheit der weltweiten Gemeinde. Und Paulus kommt jetzt von diesem äußeren Band der Gemeinde, also den Dingen, die die Gemeinde ausmachen sollen, zu der inneren Struktur der Gemeinde. Wie sollte die Gemeinde innerlich aufgebaut sein? Welche Gaben, welche Aufgaben sollten wir in der Gemeinde haben? Und auch das war ja wichtig für viele neu gegründete Gemeinden zu seiner Zeit, aber ist eben auch wichtig für uns heute, wo manchmal sich in Gemeinden vielleicht bestimmte Gemeindestrukturen etablieren, die nichts mehr mit dem zu tun haben, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Was sollte eine lebendige Gemeinde ausmachen? Und Paulus geht jetzt hier in Vers 7 zuerst auf die Gaben ein. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe des Christus. Paulus stellt jetzt hier nicht eine Liste auf mit den einzelnen Gaben, die wir als Christen bekommen können, sondern er sagt eigentlich erstmal nur, dass jeder von uns Gnade bekommen hat, und zwar nach dem Maß der Gabe des Christus. Aber mit dieser Formulierung meint Paulus die sogenannten Geistesgaben oder Gnadengaben. Viel intensiver geht Paulus da im Römerbrief zum Beispiel drauf ein oder auch im Korintherbrief, Kapitel 12. Und er benennt die Gaben da im Einzelnen und erklärt das. Was er hier eigentlich nur einleitend klar macht, ist, dass wir durch die Gnade Gottes nicht nur die Errettung bekommen haben, sondern auch geistliche Gaben. Er beschreibt sie als Gabe des Christus. Also jeder Gläubige von uns hat ein oder mehrere Geistesgaben mit seiner Bekehrung bekommen, mit der er der Gemeinde dienen soll. Und der Dienst in der Gemeinde durch die vielen Gaben, die Gott ausgeteilt hat, ist grundlegend wichtig für eine funktionierende Gemeinde. Und auch da kann sich jeder selbst prüfen. Erstmal weiß ich überhaupt, kann ich das von mir sagen, welche Gabe ich habe? Wenn nicht, dann ist es wichtig, dass wir danach suchen. Wie gesagt, Römer 12, Korinther 12, können wir das nochmal nachlesen, die verschiedenen Gaben. Wir sollten dafür beten, dass wir erkennen, welche Gabe wir haben. Wir können auch unsere Geschwister fragen, hey, was denkst du denn? Was könnte meine Gabe sein? Und wenn du das dann für dich erkannt hast, dann setz diese Gabe in der Gemeinde ein. Das ist deine Aufgabe, weil nur so Gemeinde nach Gottes Idee wirklich funktionieren kann. Gemeinde Gottes ist immer aktiv. Und eine Gemeinde als Leib kann nicht gut funktionieren, wenn nur ein kleiner Teil von dem Körper sich bewegt. Und in den Versen 8 bis 10 beschreibt Paulus jetzt, wie das überhaupt dazu gekommen ist, dass Gaben durch den Heiligen Geist an die Gläubigen ausgeteilt werden konnten. Und es ist spannend, er zitiert hier sinngemäß eigentlich eine Stelle aus Psalm 68, Vers 19, was eine Prophetie auf den Messias, auf Jesus ist. Und er schreibt hier in Vers 8, darum heißt es, und jetzt kommt Psalm 68, Vers 19, er ist emporgestiegen zur Höhe, hat Gefangene weggeführt und den Menschen Gaben gegeben. Hier geht es um Jesus, hier geht es um die Auferstehung, um die Himmelfahrt von Jesus, emporgestiegen zur Höhe. Und er hat dadurch die Macht des Teufels und der Dämonen auf dieser Erde zerstört. Und er hat den Tod besiegt und er hat die, die Gefangene der Sünde waren, so wie es hier formuliert ist, weggeführt. Man könnte es auch übersetzen mit zurückgeführt zu Gott aus der Gefangenschaft der Sünde. In Kolosser 2, Vers 15 bringt er das sehr gut auf den Punkt und schreibt, als Gott so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Und nach diesem Sieg war jetzt die Zeit zu triumphieren und die Zeit, die Beute auszuteilen. Und das war der Moment, an dem jetzt Platz war für den Heiligen Geist. Jesus selbst sagt dazu in Johannes 16, Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich hingehe, denn wenn ich nicht hingehe, so kommt der Beistand nicht zu euch. Wenn ich aber hingegangen bin, will ich ihn zu euch senden. Jesus spricht hier von seinem Tod und von seiner Auferstehung und Himmelfahrt und zeigt hier, was danach kommt. Nämlich der Beistand, der Heilige Geist, der dann an Pfingsten auf die Gläubigen gekommen ist. Und dadurch war dann auch der Weg frei für die Gaben der Gemeinde, die der Heilige Geist in jedem Gläubigen bewirkt. Die Gaben sind sozusagen Gottes Geschenk an uns, mit denen er seinen Sieg über den Teufel und den Tod feiert. Und in den Versen 9 und 10 gibt Paulus jetzt hier nochmal eine sehr ausführliche Erklärung zu dem, was da in Psalm 68, Vers 19 steht. Und er sagt, das Wort aber, er ist hinaufgestiegen, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgestiegen ist zu den Niederungen der Erde? Jesus ist auferstanden und ist in den Himmel gefahren, aber Jesus ist auch der, der vorher die himmlische Herrlichkeit verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, in der Niedrigkeit als Mensch, als Baby. Und Paulus bekräftigt das abschließend nochmal in Vers 10, damit wirklich kein Zweifel bleibt, von wem er hier schreibt. Der hinabgestiegen ist, ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Jesus hat den Rettungsplan Gottes vollständig erfüllt. Jesus hat den Tod besiegt und uns seinen Beistand geschickt, den Heiligen Geist. Und Jesus hat uns mit unserer Bekehrung Gaben gegeben, von denen er sich wünscht, dass wir die einsetzen für seine Gemeinde. Und Jesus ist das Haupt dieser Gemeinde. Und jeder Gläubige soll seinen Teil beitragen mit seinen Gaben. Und ganz wichtig dafür, dass das in der Gemeinde gut funktioniert, ist die geistliche Leitung der Gemeinde. Und die spricht Paulus jetzt als nächstes an. Und er schreibt ab Vers 11, und er hat etliche als Apostel gegeben. Etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Und zwar zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Paulus nennt hier Geistesgaben, und zwar bestimmte Geistesgaben, nämlich die, die für die geistliche Leitung der Gemeinde ganz zentral wichtig sind. Und manche davon waren speziell für die ersten Gemeinden gedacht. Und Paulus macht hier in Vers 11 mit dem Wort er erstmal klar, dass diese Gaben jetzt nicht seine Idee waren, sondern dass diese Gaben von Jesus kommen, also von Gott kommen. Er teilt diese Gaben aus, das ist nichts Menschliches. Und es lohnt sich, sich diese vier Ämter mal genauer anzuschauen. Und ja, es sind vier, auch wenn hier fünf stehen, das erkläre ich gleich noch. Und Paulus fängt diese Liste an mit dem Amt der Apostel. Und hier müssen wir direkt sagen, dass sich das nicht auf unsere heutige Gemeinde übertragen lässt. Wir hatten das schon mal in einem der letzten Teile. Das Amt der Apostel war ein Amt, was es nur zur Zeit der ersten Gemeinden gab. Die Apostel waren die 12 Jünger, bei denen Matthias dann durch Judas ersetzt wurde und Paulus dann später noch dazugekommen ist. Und alle hatten die Gemeinsamkeit, dass sie Jesus wirklich begegnet sind und dass Jesus sie direkt zu Aposteln berufen hat. Und drei Dinge gehörten eigentlich zu ihren Verantwortlichkeiten. Das erste war, sie sollten das Fundament der Gemeinde legen. Das zweite war, sie sollten Gottes Wort empfangen und sollten es weitersagen und auch aufschreiben. Und das dritte war, das, was sie gepredigt haben, sollte von ihnen eben auch mit Zeichen und Wundern bestätigt werden. Und so ist die Gabe der Apostel eine Gabe, die nicht vererbbar war und keine Nachfolge hatte. Kein Apostel wurde nach seinem Tod durch einen anderen ersetzt, außer Judas. Die Apostel waren sozusagen die Zündkerzen, um den Motor der Gemeinde ans Laufen zu kriegen. Das war ihre Aufgabe. Und deshalb wurden sie auch nur am Anfang gebraucht. Anders ist das bei der zweiten genannten Leitungsgabe, nämlich den Propheten. Und wenn wir das so lesen, dann denken wir an Propheten des Alten Testaments, die Weissagungen bekommen haben über die Zukunft oder verborgene Dinge enthüllt bekommen haben, zu denen Gott gesprochen hat, damit sie das Volk Israel warnen konnten und zur Umkehr bringen konnten. Und die Gabe der Prophetie in der Gemeinde beschreibt jetzt Personen, die in Gottes Wort zu Hause sind, die Gottes Wort wirklich gut kennen. Das sind Menschen, die auch im Alten und Neuen Testament Zusammenhänge und Wahrheiten für die Gemeinde von heute sehen und die Dinge erkennen, die für die jeweilige Gemeinde heute wichtig sind und dran sind. Und so wie im Alten Testament kann das auch heute manchmal ein unbequemer Job sein. Wie bei den Propheten im Alten Testament kann es sein, dass die Gemeinde gewarnt werden muss, weil vielleicht Dinge in der Gemeinde passieren, die im Widerspruch zu Gottes Wort stehen. Und manchmal kann es auch sein, dass Geschwister, die die Gabe der Prophetie haben, durch die Bibel auch Vorhersagen für die Gemeinde treffen können. Und damit können sie konkret den Weg der Gemeinde für die Zukunft aufzeigen. Wo geht's hin? Was ist unsere Richtung? Und das sind Leute, die wichtig sind für die geistliche Leitung einer Gemeinde, weil sie die Gemeinde geistlich auf Kurs halten und warnen davor, wenn der Kurs nicht stimmt. Und der geistliche Kurs einer Gemeinde ist entscheidend wichtig und deshalb lesen wir in 1. Korinther 14 auch, dass die Geschwister, die diese Gabe der Prophetie haben, immer auch mit dem, was sie sagen, von der übrigen Gemeindeleitung, von den Ältesten geprüft und beurteilt werden sollen. Weil es eben so eine große Verantwortung ist, die Propheten haben. Und dann nennt Paulus die Gabe der Evangelisten. Und die erkennt man daran, dass immer wenn sie auftreten, wenn sie reden und predigen, das Evangelium predigen. Die können nichts anderes. Das ist ihr absolutes Herzensanliegen. Sie wollen Menschen für Jesus begeistern. Wir haben das letzte Woche gesehen mit Jona, der da in der Maasai-Steppe unterwegs ist, von Dorf zu Dorf zieht und den Menschen von Jesus erzählt. Das ist seine Aufgabe. Er ist Evangelist. Und deshalb ist das auch so ein wichtiges Amt für Gemeinde, besonders auch für das Wachstum einer Gemeinde, solche Menschen zu haben, die das im Fokus haben. Und dann spricht Paulus die vierte wichtige geistliche Leitungsgabe an, nämlich die der Hirten und Lehrer. Und im Altgriechischen geht es hier um ein und dieselbe Gabe, im Deutschen eben mit diesen zwei Titeln. Und wenn wir im Bild des Hirten bleiben, dann geht es vor allen Dingen darum, die Herde eben durch das Wort Gottes zusammenzuhalten, zu ermahnen und auch zu ermutigen. Und das ist ja auch das, was eigentlich Lehrer mit ihren Schülern tun sollten. Deswegen passt das gut zusammen. Und in Epheser 4, Vers 12 schreibt Paulus ja hier auch von Zurüstung. Und das bedeutet so viel wie zurückführen. Also im Bild gesprochen eben die Schafe wieder auf den richtigen Weg zu bringen, sie zu hüten, sie auch zu beschützen, wie wir das gerade gesehen haben mit diesem Steinkreis, sich eben in diese Öffnung zu setzen und sie zu schützen vor Dinge, die von außen kommen und die schlecht sind für die Schafe. Und Hirten und Lehrer legen das Wort Gottes für die Gemeinde aus. Sie erklären die Schrift. Und das ist eine ganz wichtige Leitungsgabe, auch um die Gemeinde nah bei Gott zu halten. Paulus stellt diese Gaben hier besonders in den Mittelpunkt, weil sie für die geistliche Ausrichtung von Gemeinden entscheidend wichtig sind. Gemeinde braucht diese Gaben, um wirklich nah an Gott zu bleiben und auch auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das bringt uns zur letzten Frage für heute. Was ist das Ziel der Gemeinde Gottes? Was ist das Ziel Gottes für unsere Gemeinde? Wo sollen wir eigentlich hin? Und Paulus schreibt dazu in Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Paulus wünscht sich die Einheit des Glaubens. Und Paulus formuliert das hier bewusst nicht als Einheit in der äußeren Form. Es geht nicht um Äußerlichkeiten, sondern es geht um eine geistliche Einheit. Optisch können Gemeinden ja sehr unterschiedlich aussehen und da kann man sich auch drüber streiten und kann manche Sachen kritisieren. Es gibt eine Vielfalt in den Äußerlichkeiten, auch von Gottesdiensten und auch von Liturgie in Gottesdiensten. Aber das ist nicht entscheidend wichtig, sondern so wie es Paulus ja hier im 4. Kapitel definiert hat, die Einheit des Glaubens besteht aus ein Leib und Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glauben, eine Taufe und ein Gott und Vater. Und als zweiten wichtigen Punkt geht es Paulus als Ziel der Gemeinde auch, so wie er es hier schreibt, um die Erkenntnis des Sohnes Gottes. Und damit ist nicht nur gemeint, dass ich in meinem Leben mal eine Entscheidung für Jesus getroffen habe, sondern es geht um Erkenntnis. Es geht um das Kennenlernen von Jesus. Und das ist eine Kennenlernphase, die dauert ein Leben lang. Wir sollten ihn erleben, in unserem Leben, im Gebet, aber auch im Lesen von seinem Wort. Und es geht darum, im Glauben erwachsen zu werden, so wie er das hier schreibt, zur vollkommenen Reife zu kommen oder Mannesreife im Glauben. Und unser Maßstab dabei ist immer Jesus. Ja, das Maß der vollen Größe des Christus, wie Paulus das formuliert. Und Gott möchte, dass wir von unserem Verhalten und unserem Glauben und darin, wie gut wir ihn als Vater kennen, seinem Sohn Jesus nacheifern. Er hatte einen direkten Draht zu Gott. Er kannte seinen Vater ganz genau. Und das soll auch unser Ziel sein. Und wenn wirkliche Erkenntnis nicht unser Ziel ist, sondern wir uns damit zufrieden geben, an Gott zu glauben und Jesus irgendwann mal als unseren Retter angenommen zu haben, dann kann das gefährlich werden. Und davor warnt Paulus in Vers 14, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Wenn wir Babys im Glauben bleiben und nicht bereit sind zu wachsen, also erwachsen zu werden, zu reifen, dann sind wir sehr leichtgläubige Zielscheiben für diese Welt. Babys und Kleinkinder ahmen das nach, was sie sehen. Es war ganz egal, wer ihnen das zeigt. Hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre bedeutet, von hier vorne könnte uns jeder alles Mögliche erzählen. Und sowas kann ja passieren. Und wir müssen darauf aufpassen. Das Neue Testament warnt an vielen Stellen davor. Wenn wir uns in Gottes Wort nicht auskennen, erkennen wir falsche Lehren nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wirklich Gottes Wort zu studieren, darin zu lesen, auch darüber zu sprechen, mit Geschwistern uns auszutauschen. Nur so können wir erkennen, was ist die Welt und was ist Gottes Wille. Und wir sollten alles prüfen, was wir hören. Einmal von hier vorne natürlich, aber auch, was uns in unserem Alltag begegnet. Und was uns vielleicht zieht, wo wir merken, da habe ich irgendwie eine Schwäche für. Die Bibel muss immer der Maßstab an solchen Stellen für unser Leben sein. Und auch wenn uns das manchmal nicht so vorkommt, die Welt versucht ja immer, Einfluss auf Gemeinde zu nehmen. So wie es Paulus hier in Vers 14 schreibt, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Gemeinde ist angefochten. Durch gesellschaftliche Strömungen, durch weltliche Überzeugungen, durch Erwartungen, die auch an Gemeinde herangetragen werden. Und diese Erwartungen der Welt sind manchmal stark. Und wir als Gemeinde Gottes, wir kommen dahin, dass wir uns eines Tages auch positionieren müssen, was bestimmte Themen angeht. Es gibt so viele Themen in unserer Gesellschaft, die irgendwann auch hier in Ostellen an unsere Tür klopfen, wo wir mit zu tun haben werden. Und das ist ja nichts Neues. Gemeinde hat in ihrer über 2000-jährigen Geschichte immer sowas erlebt. Und wir sollten reif genug sein, damit wir, wie viele vor uns, mit der Bibel in der Hand darauf reagieren können und sagen können, nein, das steht hier anders. Gott möchte das nicht. Und Paulus warnt vor Betrug durch die Welt und vor Irrtum in der Gemeinde, im Umgang mit der Welt. Und deshalb definiert er dieses so wichtige Ziel von Gemeinde, nämlich Wachstum im Glauben. Und in Vers 15 macht er dann nochmal klar, wohin wir eigentlich wachsen sollen, auf wen sollen wir uns eigentlich ausrichten. Und er schreibt, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Zu ihm hin, zu Jesus. Wie Pflanzen sich nach der Sonne ausstrecken und wachsen, sollten wir uns nach Jesus ausstrecken. Dem Haupt der Gemeinde. Er ist unsere Orientierung im Leben und im Glauben und dafür brauchen wir sein Wort und brauchen seinen Geist. Und im letzten Vers für heute macht Paulus jetzt abschließend noch eine zweite Seite dieses Wachstums deutlich. Und er schreibt, von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Die gesunde Gemeinde, die als Leib funktioniert, wo jedes einzelne Körperteil seine Aufgabe kennt, wird von ihm aus auch Wachstum des äußeren Leibes erfahren. Und Menschen werden sich bekehren, Menschen werden dazugewonnen. Eine gesunde Pflanze, die viel Sonne abbekommt, die wird auch größer. Das ist ein ganz natürliches Prinzip. Ein gesunder Leib wird stärker und wächst. Durch unser Zeugnis von einer gesunden Gemeinde wird die Gemeinde auch äußerlich wachsen. Und auch das ist das Ziel unserer Gemeinde, inneres und äußeres Wachstum. Beides ist wichtig, beides ist voneinander abhängig. Inneres Wachstum zu ihm hin und äußeres Wachstum von ihm. Paulus hat das in seinem Dienst ja oft erlebt und hat das selbst ja auch als Schwerpunkt seiner Arbeit gesehen, hat dafür gearbeitet, dass das passiert. Eine gesunde und eine geistlich reife Gemeinde ist das beste Zeugnis für diese Welt und ist widerstandsfähig, auch gegen Anfechtung aus der Welt. Und da wollen wir hin. Das ist unser Ziel, das Ziel unserer Gemeinde. Und ich fasse das nochmal zusammen, ihr könnt gern schon auch nach vorne kommen. Wir sind heute mit Paulus wirklich praktisch geworden. Wir haben uns und unsere Gemeinde vielleicht auch kritisch hinterfragt und vielleicht war das auch ein bisschen unbequem, aber das ist so wichtig, das zu tun. Und ich wiederhole nochmal diese vier Fragen. Was gehört zu einem würdigen Leben als Christ? Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Was ist wichtig für die Einheit der Gemeinde? Ein Leib und Geist, eine Hoffnung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Und wir haben uns gefragt, was macht eine lebendige Gemeinde aus? Wir haben von Geistesgaben gesprochen, von der Verantwortung, die jeder Einzelne da hat und wir haben von den Leitungsgaben gesprochen, die so wichtig sind. Und wir haben uns das Ziel Gottes auch für unsere Gemeinde vor Augen geführt. Was ist das Ziel? Erwachsenwerden und Wachstum. Und ich wünsche mir, dass wir das für die nächste Woche tun, dass wir darüber nachdenken, was wir heute gehört haben, dass wir das auch prüfen. Und dass wir uns auch ganz praktisch in unserem Leben anschauen, wo stehe ich und wo stehen wir als Gemeinde.